hören jetzt SWR1-Leute der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast erfüllt eine Funktion, die viele Leute, glaube ich, behaupte ich einfach mal, gar nicht kennen, die ich auch noch nicht lange kenne. Er ist Abrüstungsbeauftragter der Bundesregierung. In Kurzform, offiziell heißt das noch viel länger, Rolf Nickel. Guten Tag, Herr Nickel.
Guten Tag, Herr Siller.
Ich habe das jetzt einfach mal so behauptet, aber ich glaube, ganz wenig Leute wissen, dass es einen Abrüstungsbeauftragten der Bundesregierung in Deutschland gibt. Und viele fragen sich, wenn sie das jetzt hören, auch, wofür brauchen wir denn eigentlich? Wir leben nicht mehr im Kalten Krieg, der eiserne Vorhang ist weg. Wir müssen jetzt uns doch gar nicht mehr weiter hier abrüsten. Was machen Sie? Warum gibt es Sie in dieser Funktion?
Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, und das ist in der Tat der gesamte Titel, ist auch in der heutigen Zeit noch von sehr großer Bedeutung. Wir sind zwar nicht mehr im Kalten Krieg, es gibt keine hochgerüsteten Militärblöcke mehr, die gegeneinander stehen, aber wir haben es mit neuen Herausforderungen zu tun. Und Abrüstung und Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung sind Instrumente, um die Sicherheit Deutschlands zu sichern. In diesem Sinne kommen natürlich die neuen Herausforderungen in besonderer Weise zum Vorschein. Dazu gehört in erster Linie die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Dazu gehören regionale Konflikte und viele andere Themen, die wir auch noch behandeln müssen und aus denen sich dann ein gewisser Handlungsbedarf für die Abrüstung und Rüstungskontrolle ergibt.
Das heißt, Ihr Aufgabenbereich ist sehr international und eben nicht speziell in der Bundesrepublik angesiedelt.
Absolut. Mein Aufgabenbereich ist die gesamte Welt. Deutschland ist sehr aktiv in vielen Zusammenhängen, in der NATO, in der Europäischen Union, in den Vereinten Nationen. Überall versuchen wir, die Aspekte von Abrüstung und Rüstungskontrolle voranzubringen, um damit Deutschlands Sicherheit zu stärken.
Wir haben dieses Blockdenken nicht mehr so, wie wir es vorher mal hatten. Zwischen Ost und West, der eiserne Vorhang, wie gesagt, ist weg. Aber es gibt ja die neue Herausforderung, speziell von den Vereinigten Staaten nach 9/11, nach den Anschlägen ausgerufen. Das ist der Kampf gegen den Terror. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass man sich in Richtung Abrüstung bewegt, sondern da wird immer Neues aufgebaut, wie zum Beispiel das flächendeckende Abhören in ganz Deutschland bis hin zur Kanzlerin. Gehört das auch zu Ihrem Aufgabenbereich?
Nein.
Oder nicht?
Nein.
Das ist aber jetzt keine Geschichte, die der Abrüstung dient, ne?
Nein, also worum es bei uns geht, ist, gerade wenn wir über den Kampf gegen den Terror reden, geht es vor allen Dingen darum, in den Ländern, in denen sich besonders der Terror regt, also etwa in den Staaten Nordafrikas bis Zentralasien, die Länder in die Lage zu versetzen, diejenigen Stoffe, die für die Terroristen von besonderer Bedeutung sind, also etwa Chemiewaffen, etwa radioaktive Quellen für den Bau sogenannter schmutziger Bomben, konventionelle Waffen sicherzustellen. Und zwar in Kooperation mit den jeweiligen Staaten. Denn nur so können wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Unser Ziel ist die kooperative Sicherheit. Eine kooperative Sicherheitsarchitektur für Europa und eine kooperative Sicherheitsarchitektur für die gesamte Welt.
Sie haben eben Ihr Handy draußen ausgepackt. Sind Sie sicher, dass Sie nicht abgehört werden?
Ja, denn es ist abgestellt.
In dem Moment, wo es abgestellt ist und Sie nicht schwätzen, schon, ja. Aber ansonsten, glauben Sie, dass es sichere Handys gibt überhaupt?
Ich bin kein Techniker.
Gehen Sie davon aus, ich werde immer und ewig abgehört, deswegen bin ich lieber vorsichtig.
Es ist immer eine gute Maßregel im Leben, vorsichtig zu sein. Würde ich auch hierfür anwenden.
Sind Sie auch einig mit der Kanzlerin? Unter Freunden geht das gar nicht?
Selbstverständlich teile ich diese Auffassung.
Herr Nickel, darf ich es bei Abrüstungsbeauftragter lassen?
Selbstverständlich.
Darf ich auch weiter Herr Nickel sagen?
Ja, natürlich.
Ich muss ja aufklären, dass Sie Botschafter sind, auch in dieser Funktion. Nicht, weil Sie einer Botschaft vorstehen und auch nicht nur, weil Sie eine Botschaft haben, nämlich die Welt sicherer zu machen, sondern weil das zu Ihrer Funktion gehört.
Ja. Der Titel Botschafter ist ein kleiner Vorteil im interministeriellen Abstimmungsprozess, denn wir müssen ja natürlich unsere Politik mit den anderen zuständigen Ministerien, etwa dem Verteidigungsministerium oder auch dem Wirtschaftsministerium und anderen Ministerien abstimmen. Und da hilft mir der Titel Botschafter etwas. Ich bin eben auch der Beauftragte der Bundesregierung, der zwar im Auswärtigen Amt angesiedelt ist, aber für die Bundesregierung sprechen kann. Und im internationalen Geschäft hilft mir dieser Titel selbstverständlich auch, weil ich viele Verhandlungen führen muss im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO. Und das ist ein kleiner protokollarischer Vorteil.
Ja. Außerdem genießen Sie Immunität, ne?
Nein, das ist leider nicht so.
Ich dachte, Sie dürften in Paris und in London auch zu schnell fahren, ohne ein Knöllchen bezahlen zu müssen.
Nein, das ist leider, leider für mich nicht.
Ach, Sie fahren doch sowieso lieber vorsichtig. Wir wollten uns einem ernsthaften Thema widmen, das habe ich eben schon angekündigt, was auch gerade aktuell ist und mit dem Sie auch befasst sind. Das ist die Vernichtung der Chemiewaffen in Syrien. Was ist der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, wir haben es hier in der Tat mit einem Riesenproblem zu tun. Und wer bedenkt, wie die Lage vor 2 Monaten ausgesehen hat, indem Syrien eben diese Waffen auch eingesetzt hat, in Syrien diese Waffen eingesetzt wurden, der kann ermessen, welchen Weg wir zurückgelegt haben. Denn wir stehen heute tatsächlich vor der Situation, dass Syrien sein Arsenal deklariert hat. Das muss jetzt noch im Einzelnen geprüft werden, ob alles tatsächlich deklariert wurde. Und die Inspektoren der Organisation für das Verbot der chemischen Waffen, die ja in Den Haag sitzen, haben von 23 Städten, die deklariert wurden, 21 bereits besucht und diese versiegelt und damit eine Erstinspektion vorgenommen. Also insofern sind diese Waffen jetzt erstmal unter Kontrolle. Der wichtigere Teil natürlich kommt jetzt erst noch, sie müssen zerstört werden. Und da kommen wir natürlich in sehr viel schwierigere Gewässer. Hier kann Deutschland, das kann ich bei der Gelegenheit auch sagen, einen wichtigen Beitrag leisten, weil in Deutschland besondere Technologie vorhanden ist. Gerade auch hier in diesem Raum, in der Stuttgarter Gegend, die Firma Eisenmann aus Böblingen ist in dieser Hinsicht ein absolut international anerkanntes Fachunternehmen, was große Erfahrungen hat und was wir hoffen, dass es auch in diesem in Syrien diese Erfahrung zum Einsatz bringen kann.
Was die jüngsten Meldungen aus Syrien angeht, ist man wohl so weit, dass die Herstellung unterbunden ist, dass die Fabriken zerstört worden sind und keine neuen zumindest mehr hergestellt werden.
So ist das. Die Produktions- und Abfülleinrichtungen sind bereits zerstört und jetzt geht es eben darum, die Waffen als solche zu zerstören.
Ist es nicht nahezu unmöglich, das in einem Bürgerkriegsgebiet auf die Reihe zu kriegen, ohne dass Menschen noch größeren Gefahren ausgesetzt werden?
In der Tat ist dieses eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die internationale Gemeinschaft vor viele Herausforderungen stellen wird. Im Moment finden Diskussionen statt und Gespräche, wo am besten diese Chemiewaffen vernichtet werden können. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, diese Waffen in einem Drittland zu entsorgen, wo man dann auch eben nicht mehr mit den Bürgerkriegssituationen zu tun hätte. Das setzt natürlich voraus, dass diese Waffen aus Syrien heraus transportiert werden. Und das ist natürlich auch dann eine zusätzliche Aufgabe. Aber wie gesagt, Deutschland kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Aber dann müssen ja beide Kriegsparteien, vielleicht sind es ja auch noch mehr, bei der Opposition weiß man nicht, wer dagegen wen und miteinander kämpft, sich bereit erklären, zumindest den Abtransport dazu zu lassen.
Also die Chemiewaffen sind nach all dem, was wir wissen, unter der Kontrolle der Regierung. Wenn die dann transportiert werden, etwa an einen Hafen, dann müssen sie natürlich auch möglicherweise durch etwas gefährlicheres Gebiet durch. Insofern ist eine gewisse Verständigung mit den Rebellengruppen notwendig. Und es ist ganz interessant, bei einer Untersuchung, die die Vereinten Nationen vor einiger Zeit vorgenommen haben, musste man mit 45 Rebellengruppen verhandeln, damit man die Inspektoren dahin bekommen hat, wo man sie wollte.
Wenn Sie Kontakt zu den deutschen Experten, zum Beispiel von der Firma Eisenmann in Böblingen, auch persönlich haben, haben die schon gesagt, was am besten wäre, was theoretisch möglich ist und was praktikabel?
Also wir sind hier noch in Gesprächen und wir hoffen, dass die deutsche Technologie zum Einsatz kommt, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, es passiert tatsächlich. Aber wie gesagt, Deutschland hat große Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt. Wir haben zum Beispiel in Russland gefördert vom Auswärtigen Amt mit 360 Millionen Euro über 10 Jahre hinweg Russland geholfen, das dortige beträchtliche Arsenal zu zerstören. Dort hatten wir es mit 40.000 Tonnen Chemiewaffen zu tun und Deutschland hat und die Firma Eisenmann hat bei 4 von 7 Vernichtungsanlagen mitgeholfen. Und das ist, wie ich meine, sehr gut angelegtes Geld.
Wir haben geklärt, warum Deutschland überhaupt einen Abrüstungsbeauftragten braucht und ein bisschen abgesteckt, welche Gebiete sie beackern. Und dazu gehört auch die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen.
Es ist das Ziel der Bundesregierung, eine Welt ohne Atomwaffen zu erreichen. Das ist ein langer, mühseliger Weg, aber wir sollten niemals dieses Ziel aus den Augen verlieren. Und es ist auch das Ziel des amerikanischen Präsidenten Obama, der das ja in seiner Prager Rede 2009 und auch dann nochmal 2013 jetzt in Berlin sehr zum Ausdruck gebracht hat. Es ist ein Brett, das gebohrt werden muss, ein dickes Brett. Und Deutschland ist hier auch der Anwalt der Abrüstung und Rüstungskontrolle, gerade auch im nuklearen Bereich gegenüber den Russen, gegenüber Russland und gegenüber den USA. Aber wir sehen keine andere Alternative, denn diese Waffen sind heute in der Zeit, in der wir leben, nicht mehr das Hauptverteidigungsmittel, sondern es sind Waffen, die reduziert werden können. Und der amerikanische Vorschlag, die strategischen und substrategischen Raketen um ein Drittel zu reduzieren, ist ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung.
Aber wir hoffen, dass Obama bei diesem Ziel bleibt und das nicht so vergisst wie manches andere, was er mal versprochen hat. Bevor wir darüber reden, dass die Atommächte ihr Arsenal verringern, reden wir darüber, dass es nicht neue Atommächte gibt. Und da ist der Iran das Beispiel, von dem viele sagen, da müssen wir Angst haben, dass die in die Reihe der Atommächte aufsteigen. Nun haben die einen neuen Präsidenten, Rouhani. Der macht nach außen jetzt einen sehr viel friedlicheren und kompromissbereiteren Eindruck. Glauben Sie ihm das?
Also ich glaube, man muss hier etwas ausholen. Wir haben ja schon seit 10 Jahren diese Gespräche mit dem Iran, wo es um die Frage geht, ob der Iran ein ausschließlich friedliches Nuklearprogramm betreibt. Hierzu hat es in der Vergangenheit erhebliche Zweifel gegeben. Es gab Berichte der IAEO, also der Internationalen Atomenergieagentur, die über bestimmte Dinge berichtet hat, die uns gewisse Sorgen gemacht haben. Und deswegen hat es ja in der Vergangenheit schon angefangen und jetzt eben weiter diese Gespräche der internationalen Gemeinschaft mit dem Iran gegeben, die sogenannten E3+3 oder wie andere meinen P5+1 gemeint sind natürlich die drei Mächte in Europa, Deutschland, Frankreich und Großbritannien und die Außenbeauftragte Ashton und dann Amerika, Russland und China, und die verhandeln mit dem Iran. So, jetzt hat es durch die Wahlen im Iran, durch den Amtsantritt von Herrn Rouhani große atmosphärische Verbesserungen gegeben. Und wir hoffen, dass diese atmosphärischen Verbesserungen sich auch am Verhandlungstisch zeigen werden, sodass wir zu konkreten Begrenzungen des Nuklearpotenzials des Irans kommen können.
Sind Sie guter Hoffnung, dass Iran nicht mehr die große Gefahr darstellen wird, die man lange befürchtet hat?
Ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, dass wir heute in einer Situation sind, die im Verhältnis zu der, jedenfalls in der wir früher waren, sehr viel besser ist und dass gewisse Chancen bestehen, mit dem Iran zu konkreten Vereinbarungen zu kommen. Aber wie die Engländer sagen, the proof of the pudding is in the eating.
Okay, wir haben noch eine Stunde SWR 1 Leute mit Botschafter Rolf Nickel. Da werden wir noch weiter über Atomwaffen reden und natürlich noch über ganz andere Waffen reden, denen die meisten Menschen im Krieg und im Bürgerkrieg zum Opfer fallen. Das sind Kleinwaffen, Gewehre und Pistolen.
SWR 1 Leute, der Radiotalk.
Unser Gast noch bis 12 Uhr ist Botschafter Rolf Nickel, der Abrüstungsbeauftragte der Bundesregierung. Wir waren beim Thema Atomwaffen. Natürlich ist es schön, wenn kein weiteres Land in den Besitz von Atomwaffen kommt, aber es gibt nun ganz viele, die bereits Atomwaffen haben. Darunter auch Pakistan und Indien, die sich ja nun auch seit vielen Jahren nicht gerade freundschaftlich gegenüberstehen. Nordkorea gehört dazu. Das mag man sehr beklagen, weil dort nun eine der ältesten Diktaturen dieser Welt ist. Und natürlich die Großmächte Russland und die USA und China. Der amerikanische Präsident hat gesagt, lass uns abrüsten, aber wer hat den Finger gestreckt und gesagt, ich fange an?
Also, ich glaube, es ist schon notwendig, auch darauf hinzuweisen, dass, wenn wir etwa vergleichen, die Bestände an Nuklearwaffen, die wir heute haben, mit den Hochzeiten des Kalten Krieges, dann haben wir heute 85 bis 90% weniger Nuklearwaffen auf der Welt.
Also, aber es reicht, um die Welt wie oft zu vernichten?
Ja, ich bin völlig bei Ihnen. Wir dürfen uns auf diesen Dingen absolut nicht ausruhen, sondern wir müssen weiter voranschreiten, hin zu dem Ziel einer Welt, einer atomwaffenfreien Welt. Es gibt immer noch 17.000 Nuklearwaffen auf dieser Welt, in der Tat in Regionen, die außerordentlich instabil sind. Sie haben Indien und Pakistan angesprochen. Das ist in der Tat eine Lage, die uns große Sorgen macht. Dort wird das Atomwaffenarsenal auch vergrößert. In China gibt es ebenfalls solche Bemühungen. Also wir haben keinen Grund, uns auf das, was in der Vergangenheit erreicht worden ist, auszuruhen.
Die Nordkoreaner werden, Klammer auf, vielleicht sogar zu Recht, Klammer zu, sagen, wenn wir keine Atomwaffen hätten, dann wäre bei uns schon längst irgendjemand über uns hergefallen. Das hat uns gerettet vor Außeneinflüssen.
Ich glaube, es ist ein Fehler, zu glauben, dass Nuklearwaffen zu irgendetwas, von irgendetwas schützen, insbesondere Länder wie Nordkorea. Denn im Ergebnis ist es ja so, dass dieses Land unter internationalen Embargos leidet, dass das Land total isoliert ist und nicht Teil der Völkergemeinschaft. Wenn das Ziel eines Landes ist, dann ist es in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen ein Land wäre, das also als Beispiel für die Welt dienen könnte. Das wäre sicherlich absolut falsch. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen und die Abrüstung müssen Hand in Hand gehen. Das sind eben auch die zwei wichtigsten Säulen des sogenannten Nichtverbreitungsvertrages. Und natürlich dürfen wir denjenigen, die da sagen, wir können nicht dauerhaft auf Atomwaffen verzichten, weil andere nicht genügend abrüsten, dieses Argument aus der Hand schlagen, indem wir sagen auch, wir müssen die Großmächte, also insbesondere natürlich Russland und die USA, müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Insofern setzen wir uns gerade auch da ein, dass die Großmächte hier mit gutem Beispiel vorangehen.
Sie sind Diplomat, dass ich auch oft diplomatisch ausdrücken muss und mit großem diplomatischem Geschick die Ziele verfolgen, die Welt sicherer zu machen. Wenn wir darüber reden, dass wir weniger Atomwaffen haben wollen, wenn der amerikanische Präsident mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit 30% weniger, das wäre doch schon mal ein erster Schritt, und die Chinesen eher daran denken, aufzurüsten und die Russen, Herr Putin, sowieso nicht gerne mit Herrn Obama redet. Wie redet man mit Leuten, die gar nicht mit einem reden wollen?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Amerikaner oder die Russen nicht miteinander reden oder dass sie auch mit mir nicht.
Über bestimmte Dinge
nicht, halt. Auch über ja. Diese Dinge nicht mit mir reden oder aber nicht miteinander reden. Aber die Probleme sind komplex. Es geht natürlich um viele Dinge. Es geht nicht nur um die nukleare Abrüstung. Es geht um die Frage des Raketenabwehrsystems. Es geht um die Frage der konventionellen Rüstung in Europa. Es geht um die Frage der Weltraumrüstung. All diese Fragen hängen am Ende miteinander zusammen. Und deswegen ist der Ansatz der Bundesregierung ein breiter. Wir wollen versuchen, auf all diesen Bereichen voranzukommen, um eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit diese Nuklearverhandlungen zwischen den beiden Großen vorangetrieben werden. Und lassen Sie mich noch eins sagen, auch die NATO ist in dieser Frage sehr engagiert. Die NATO versucht nämlich, ist im Moment dabei, Transparenzmaßnahmen auszuarbeiten, die es ermöglichen werden, in diesen Dialog noch stärker einzusteigen.
Es gibt nicht nur USA, China und Russland als große Blöcke, die miteinander reden müssen, abzurüsten. Es gibt ganz viele kleine und große Gemetzel, Bürgerkriege und Kriege, sei es in Nordafrika, sei es im arabischen Raum. Und die Waffen, die dort am meisten Opfer fordern, sind Kleinwaffen, sind Pistolen und Gewehre. Wie kann man da zu Abrüstung kommen?
Sie haben völlig recht. Die eigentlichen Massenvernichtungswaffen dieser Zeit sind die sogenannten Kleinwaffen. Nach Schätzungen verschiedener Institutionen sind es mehrere hunderttausend Menschen, die jedes Jahr durch diese Waffen umkommen. Und das ist schlicht und ergreifend viel zu viel. Hier muss etwas getan werden. Und Deutschland setzt sich hier auch in starkem Maße ein. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das mal sagen darf, in Nordafrika, in Libyen, ein besonderes Programm entworfen, zusammen mit unseren europäischen Partnern, in dem wir versuchen zu helfen, ein Land, das durch einen Bürgerkrieg gegangen ist, die Waffen zu, die Munition und die Waffen, die dort immer noch vorhanden sind, zu sichern, damit sie nicht in andere Hände fallen. Natürlich ist in einer Bürgerkriegssituation, wie wir sie hatten und in den Nachwehen dieser Bürgerkriegssituation nicht immer einfach. Und natürlich sind unsere Bemühungen auch nicht immer 100% erfolgreich. Aber jede Waffe, die zerstört wird. Jede Waffe, die gesichert wird, ist eine Waffe weniger, die andere Menschen umbringen kann.
Aber es gibt ganz neue Gefahren. Die USA setzen zunehmend Drohnen ein, um ganz gezielt bestimmte Menschen zu erschießen. Mit den sogenannten, dieses ganz fiese Wort, Kollateralschäden, dass noch ganz andere Menschen, die nichts damit zu tun haben und zivile Opfer sein können, damit zu Schaden kommen. Wie stehen Sie zu Drohnen?
Drohnen selbst gibt es ja in sehr unterschiedlicher Form. Es sind eigentlich Plattformen, die je nachdem so und so benutzt werden können. Also Drohnen werden zum Beispiel auch eingesetzt für die Überwachung von bestimmten zivilen Dingen. Sie können eingesetzt werden auch im militärischen Bereich zur Beobachtung. Es wird etwas.
Wir können sie über der Berliner US-Botschaft kreisen lassen.
Ihre Frage zielt wahrscheinlich auf die bemannten, unbemannten und bewaffneten Drohnen.
So ist es.
Und hier gibt es in der Tat eine Debatte in Deutschland, ob diese Waffen angeschafft werden sollen oder nicht. Dieser Debatte wird sich sicherlich jetzt auch die Koalitionsverhandlungen widmen. Und ich kann hier dieser Debatte, was die deutsche Situation betrifft, nicht vorgreifen. Aber Sie haben ja auch die Situation in anderen Ländern angesprochen. Und hier gilt ganz klar, der Einsatz militärischer Mittel, sei es Drohnen oder andere, unterliegen aus unserer Sicht dem Völkerrecht. Und ein völkerrechtswidriger Einsatz, also diese sogenannten extra-legal killings, die wären mit Sicherheit aus unserer Sicht nicht vom Völkerrecht gedeckt.
Das gezielte Abschießen von Leuten, von denen man meint, sie seien Terroristen oder Feinde. Wie es die USA und Israel machen.
Also man muss unterscheiden nach dem Kriegsvölkerrecht zwischen Ländern, in denen sogenannte bewaffnete Konflikte stattfinden. Also zum Beispiel in Afghanistan haben wir eine Situation, wo wir einen bewaffneten Konflikt haben. In diesem bewaffneten Konflikt können selbstverständlich all diejenigen, die kämpfen, mit den entsprechenden Mitteln bekämpft werden. Es muss aber das Kriegsvölkerrecht eingehalten werden. Das heißt also insbesondere der Schutz der Zivilbevölkerung und auch der Schutz der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Es kann nicht sein, dass auch in einem solchen Konflikt dann Waffen eingesetzt werden in einer Art und Weise, die diesen Regeln des Völkerrechts widerspräche. In anderen Teilen der Welt, also nicht in Afghanistan, sieht die Sache etwas anders aus, wo es eben keinen deklarierten bewaffneten Konflikt gibt. Da gilt das normale Menschenrecht, also in den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen. Und hier sind dem Einsatz derartiger Mittel noch viel größere Grenzen gesetzt.
Leider geht unsere Sendezeit zu Ende. Sie waren viel im Ausland unterwegs, ob das Nairobi war, Washington, Moskau oder auch Paris. Sie sprechen auch die entsprechenden Sprachen, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch. Kommt da noch was dazu oder ist das Amt, das Sie jetzt haben, Ihr Traumjob?
Also dieser Job, den ich im Moment habe, erfüllt mich sehr. Es ist ein sehr interessanter Beruf und ein sehr interessantes Thema, mit dem ich mich befasse. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Aber im Auswärtigen Dienst ist es so, dass nichts ist permanent. Man ist immer wieder auf neue Aufgaben vorzubereiten. Man muss immer wieder neue Aufgaben übernehmen. Und ich freue mich auch über neue Aufgaben, die ich übernehmen kann.
Letzte Frage und ich glaube, die Antwort wird kurz. Wer wird Ihr neuer Chef? Neuer Außenminister?
Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Da müssen Sie mich in 3 Wochen nochmal fragen.
Bedanke mich für das Gespräch.
Danke Ihnen auch, Herr Ziller.
SWR1, Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.